Yo, was geht ab? Ich bin Lukas von Paradise Inside. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast gut geschlafen. Wenn nicht, dann findest du vielleicht in dieser Folge heraus, warum. Ich hatte nämlich das Vergnügen, mit Albrecht Forster ein Interview zu führen. Albrecht Forster ist Schlafforscher, Neurowissenschaftler und Autor von dem Buch Warum wir schlafen. Und er hat mir erzählt, warum Schlaf so wichtig ist, was es für Irrtümer über Schlaf gibt, wie du deinen Schlaf verbessern kannst und warum du es dir besser zweimal überlegen solltest, in der Nachtschicht zu arbeiten. Nächste Woche kommt dann Teil 2 von dem Interview online, wo wir über das Thema Träume sprechen und Albrecht mir erklärt hat, wie man in Albträumen handlungsfähig wird zum Beispiel. Es war für mich ein mega interessantes Gespräch, weil ich mich in letzter Zeit sehr für das Thema Schlaf interessiere, gerade weil wir ein Drittel unseres Lebens schlafen, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn du mehr Content von uns sehen willst, dann folg uns gerne auf Insta unter paradise-inside-. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Also ich bin Albrecht Forster, Biologe, Neurowissenschaftler mit Schlafschwerpunkt. Also eigentlich mache ich seit 9 Jahren nur noch Schlaf. Und ja, auch Buchautor und jetzt auch noch Entwickler der App Siebenschläfer, quasi das Schnupfenspray für besseren Schlaf zum Selbstkaufen, ja.
Okay, richtig cool. Also da kam ja schon einiges dabei rum in deinem Leben. Wie bist du denn darauf gekommen? Bist du auf einmal aufgewacht und dachtest, hey, heute habe ich schlecht geschlafen, jetzt möchte ich mich mal mehr mit dem Thema befassen? Oder wie ist das alles so vonstatten gegangen?
Ich wollte eigentlich Bewusstseinsforscher werden. Und wir verlieren unser Be ne, nee. Schlaf ist der einzige Zeitpunkt, wo wir unser Bewusstsein verlieren. Und wenn wir wissen, was im Schlaf genau passiert, also zwischen diesen 5 Minuten dem Partner noch gute Nacht sagen und dann plötzlich weg sein, dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen, woraus das Bewusstsein besteht, was da plötzlich emporflimmert. Also eine ganz einfache, aber ganz gute Definition vom Bewusstsein ist: Das Aufwachen aus einem traumlosen Schlaf, das ist Bewusstsein.
Okay, spannend, ja. Wie bist du dann Stück für Stück an die Sache rangegangen? Also hast du dich dann irgendwo beworben, um Praktika zu machen in der Schlafforschung oder was hast du dann genau gemacht?
Ja, das hat begonnen mit meiner Diplomarbeit. Also ich bin Biologe und wollte molekularbiologisch eigentlich an den Grundlagen von Bewusstsein forschen. Und habe dann molekularbiologisch an den Grundlagen von Schlaf geforscht, und zwar mit den Fruchtfliegen, ja, also mit der Fruchtfliege Drosophila, Melanogaster. Und die schlafen auch wunderbar. Und das Tolle ist, man kann einzelne Nervenzellen bei diesen Tieren anfärben. Und so konnte ich zeigen, dass im Schlaf die Nervenzellen von dieser Fruchtfliege oder nach dem Schlaf zurückgestutzt worden sind, so wie ein schwäbischer Obstbaumschnitt, sodass dann im Frühjahr wieder die Nervenzellen austreiben können, um neue Kontakte zu knüpfen. Weil Lernen ist eigentlich Kontaktmodulation, insbesondere eigentlich Kontaktknüpfen zwischen Nervenzellen.
Was mich schon immer mal interessieren würde, du als Schlafforscher, schläfst du jede Nacht optimal und wachst du jeden Morgen ausgeschlafen aus oder gibt es da auch mal Nächte, wo du nicht den optimalen Schlaf findest?
Schlafforscher sind im Allgemeinen eigentlich ganz normale Schläfer. Ich glaube, ich habe im Großen und Ganzen schon immer eigentlich einen ganz guten Schlaf gehabt. Ich achte auch auf meinen Schlaf. Also ich bin nicht die Person, die sagt, okay, work hard, party harder und forget about sleep, sondern ich schaue schon, dass ich jeden Abend mehr oder weniger zur gleichen Zeit ins Bett gehe. Das ist bei mir persönlich so zwischen 12 und 1 Uhr nachts. Und ich stehe relativ spät für viele, morgens um 8 Uhr auf. Und das ist eigentlich auch immer das Gleiche, am Wochenende. Also es kann sein, dass ich am Wochenende mal bis 9 Uhr schlafe, aber eigentlich schlafe ich relativ regelmäßig. Und das ist einer der allerwichtigsten Punkte für einen guten Schlaf, dass man einen geregelten Schlaf hat. Weil das ist so ein bisschen wie mit dem Mittagessen, in der Mensa. Wenn wir jeden Tag um 1 Uhr in die Mensa gehen oder irgendwo was essen, dann haben wir schon um 12:30 Hunger, weil unser Körper erwartet, dass es ja jetzt in einer halben Stunde Essen gibt. Und wenn wir jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit schlafen, dann hat der Körper die Möglichkeit, sich eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde vorher darauf vorzubereiten und dann klappt das relativ schnell. Wie auch der Speichelfluss sehr gut klappt, wenn wir eben halt dann mittags in die Mensa gehen, wenn wir gerade voll Hunger haben.
Okay, das heißt, der Rhythmus, Schlafrhythmus ist eine ganz wichtige Sache. Was hast du noch so für Methoden, die du persönlich jetzt anwendest, um, das nennt man, glaube ich, Schlafhygiene, oder?
Dass man, ich finde das ein ganz ekliges Wort. ich würde sagen, Schlafkniffs und Tricks. Also generell bei Menschen, wo es mit dem Schlaf gut klappt, die keine Probleme haben, einfach so lassen bitte und nichts dran ändern. Mhm. Wir sollten uns mit dem Schlaf eigentlich erst beschäftigen, wenn er uns Probleme bereitet. Was ich auch mache, ich probiere in der Stunde oder der halben Stunde vor dem Schlafengehen alle Bildschirme auszuschalten. Das mag für viele kompliziert sein, vor allem auch das Handy auszuschalten, aber das sind emotionale Inhalte, die uns wach halten. Stattdessen probiere ich eigentlich die letzten 10, 20 Minuten vor dem Schlafen etwas zu lesen. Und was anderes ist wichtig, eine gute Abendroutine, die immer gleich ist. Dass die letzten 30 Minuten vor dem Schlafengehen relativ standardisiert sind. Das muss jetzt auch nicht aufs kleinste Detail abgesprochen sein. Aber so eine Abendroutine könnte aussehen wie, ich mache die Fenster auf, dass schön gut durchgelüftet ist, das ist definitiv gut. Dann putze ich meine Zähne, dann mache ich vielleicht noch 5 Minuten eine Atemmeditation und dann lege ich mich ins Bett und lese nochmal 20 Minuten. Und wenn das jedes Mal gleich ist, dann weiß irgendwann unser Körper schon beim Öffnen des Fensters als erster Teil dieser ganzen Routine, aha, in 30 Minuten wird geschlafen. Mit Routinen zeigen wir unserem Körper, was gleich kommt und geben ihm Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist etwas, was unser Körper fundamental braucht, um gut zu schlafen. Er braucht Sicherheit und Geborgenheit. Dann wissen wir, alles ist ruhig und in geordneten Bahnen. Jetzt können wir uns loslassen, jetzt können wir uns fallen lassen und locker sein.
Okay, also einfach Routinen aufbauen über einen längeren Zeitraum, damit der Körper sich dran gewöhnt, damit er weiß, wann er einschläft. Und du hast auch genannt, dass du die Geräte ausschaltest eine halbe Stunde vorm Schlafen. Ist es so, dass das Blaulicht, also das habe ich mal gelesen, dass das Blaulicht von den Geräten, vom Smartphone, Fernseher, Laptop und so weiter, das Schlafhormon Melatonin irgendwie senkt, dass man dann irgendwie schlechter schlafen kann? Ist da was dran oder habe ich da nur eine Halbwissenheit aufgeschnappt?
Ja, das ist eine der häufigsten gefragten Fragen. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir bekommen nicht in unserem Leben als Menschen zu viel Licht, sondern wir bekommen deutlich zu wenig Licht. Das ist das Problem. Mhm. Man muss sich das so vorstellen. Draußen herrschen bei einem Schlechtwettertag, also bewölkten Himmel, etwa 10.000 Lux Helligkeit. An einem Sonnentag herrschen 100.000 Lux. In meinem Büro, also in einem durchschnittlich gut ausgeleuchteten Büro mit guten Lampen, komme ich so auf 500. Das heißt, ich habe einen Unterschied zwischen drinnen und draußen, Faktor 20 mindestens. Unser Körper ist aber seit allen Zeiten, also bis vor Erfindung des elektrischen Lichts, das ist ja erst 150 Jahre her, ist er daran gewöhnt, dass wir tagsüber mit Licht eigentlich bombardiert werden. Licht ist der wichtigste Zeitgeber, der wichtigste Orientierungspunkt für unseren Körper, zu wissen, wie viel Uhr es ist. Und man konnte in Studien schon zeigen, dass je mehr Licht wir tagsüber kriegen, desto mehr Melatonin wird in der Nacht ausgeschüttet. Und dann, wenn ich tagsüber draußen gearbeitet habe, ist es auch ziemlich egal, ob ich abends noch ein bisschen Blaulicht bekomme. Das steht immer im Verhältnis. Wenn ich tagsüber aber die ganze Zeit nur in so einem halb gut beleuchteten Büro sitze, dann hat das Blaulicht am Abend gegebenenfalls einen Einfluss, der aber auch nicht allzu groß ist. Also Studien konnten eigentlich nicht zeigen, dass die Mengen, die wir normalerweise von einem Smartphone oder von einem PC oder von einem Fernseher bekommen, dass die einen starken Effekt haben. Das Einzige, was wir dadurch erreichen, ist, dass unsere innere Uhr um so eine halbe Stunde nach hinten verschoben wird. Also, dass wir eine halbe Stunde später müde werden. Daher viel wichtiger ist von unseren Smartphones und Computern sind die Inhalte. Weil da geht es um Emotionen. Also das ist vom kuscheligen Katzenbaby, was wir auf YouTube angucken, bis zur Nachricht des Chefs, der uns sagt, dass wir schlechte Arbeit geleistet haben oder morgen uns mehr anstrengen wollen, bis hin zur freudigen Nachricht der Freundin, dass sie ein Kind geboren hat. Das sind alles High Emotional Trigger, die uns wachhalten, die uns durch den Kopf fahren und die uns beschäftigen. Und sie sind viel, soziale Medien sind noch viel emotionaler als jetzt ein Fernsehfilm, weil im Fernsehfilm geht es ja nicht um uns, sondern um irgendeine fiktive Figur da draußen, die wir eigentlich nicht kennen. Und bei sozialen Medien, WhatsApp, Instagram, da geht es immer um uns. Und das hält uns sehr meisterwürdig wach.
Okay, also es geht viel um Emotionen auch und finde ich interessant, weil in dem Fall habe ich da immer das ein bisschen falsch verstanden mit dem Blaulicht, aber okay.
Und das Wichtigste ist, wie gesagt, wir müssen uns um das Blaulicht keine Gedanken machen, wenn wir tagsüber viel rauskommen. Also da hilft schon, wenn wir morgens etwa 20 Minuten an der Morgensonne spazieren gehen. Das ist einer der stärksten Wachmacher, da braucht man auch nur noch die Hälfte Kaffee. Also es gibt fast keinen stärkeren Wachmacher wie grelles Licht.
Und man macht auch noch was für seine Gesundheit.
Das ist das Beste, was man tun kann, ja.
Guter Punkt. Ja, das mit den Emotionen, das habe ich auch schon selber an mir gespürt. So, wenn ich einen Krimi schaue abends, kurz vorm Schlafen gehen, dann ist man noch so aufgewühlt und ich träume dann auch immer ziemlich schlecht. Und wenn ich mir so ein, zwei gute Gedanken vorm Schlafen, also so beruhigende Gedanken auch irgendwie ins Bewusstsein rufe, dann ist der Schlaf viel entspannter. Also habe ich so das Gefühl.
Ja, das können wir auch üben. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ja, was brauchen wir denn, um gut einzuschlafen? Wie einschlafen, wie geht das? Dann denkt man am besten nicht, was jetzt morgen ansteht. Das ist meistens vielleicht ein bisschen erschreckend und emotional, sondern an den letzten Urlaub, wo man draußen war, wo man am Strand gelegen hat. Man kann aber auch sich vorstellen, wie man eine bekannte Strecke oder ein bekanntes Museum abgeht oder eine bekannte Fahrradtour macht. Und das mit allen Sinnen wiedererleben. Da beamen wir uns eigentlich selber in eine gute, heile Welt. Eine andere Möglichkeit ist, sich darüber Gedanken zu machen beim Einschlafen, wofür wir dankbar sind. Das ist eigentlich wirklich ganz, ganz Schönes, weil das erfüllt uns mit dem Gefühl, oh, das geht doch alles ganz gut. Und das können so ganz banale Sachen sein wie, ich friere nicht, ich habe keinen Durst, ich habe keinen Hunger, gerade ist in Deutschland kein Krieg. Ich konnte heute schöne Musik hören. Also das sind ganz banale Geschichten, aber die erfüllen uns mit Glück. Und da denken wir, ach, die Welt ist doch ganz gut und da können wir gut loslassen. Also es wären so zwei Einschlafgedanken, die ich selber auch nutze.
Nice, ich nutze es auch. Ich schreibe auch jeden Tag in meinem Journal 3 Dinge, für die ich am Tag dankbar war und auch allgemeine Dinge. Das ist echt, echt ein Game Changer. Das wird zwar immer so ein bisschen belächelt, aber auf jeden
ja,
Fall.
Ja, es ist banal, aber es ist einfach schön, oder? Ja.
Ja.
Es ist wie eine heiße Badewanne. Banal ist aber auch zum Einschlafen sehr gut, ja.
Das stimmt. Und man trainiert seinen Dankbarkeitsmuskel, weil im Alltag ist man dann automatisch auch für viel mehr Dinge dankbar.
Ganz klar.
Ja, und das mit dem Visualisieren finde ich auch geil, weil ja, die Eigenschaft finde ich sowieso interessant an uns Menschen, dass wir uns Dinge vorstellen können und dadurch Emotionen in uns auslösen können. Also wie du gesagt hast, eine Fahrradtour mit schönem Wetter, mit Freunden, Lachen und man spürt dann schon die Emotionen, die man in der Situation hatte, obwohl man gerade im Bett liegt und die Augen zumacht. Also finde ich auch eine coole Methode. Also in dem Fall war das ein Irrtum, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dem Melatonin und dem Blaulicht. Was sind denn deiner Erfahrung nach noch so Irrtümer über Schlaf, die in unserer Gesellschaft so weit verbreitet sind?
Ja, zum Beispiel, dass der Schlaf vor Mitternacht der beste ist. Also es ist eigentlich ganz egal, ob wir vor oder nach Mitternacht ins Bett gehen. Das kommt darauf an, was für ein Chronotyp wir sind. Also das heißt auf Deutsch, ob wir Eule oder Lerche sind, ob wir ein Morgentyp oder ein Abendtyp sind. Und wir werden immer in den ersten 3 Stunden, die wir im Bett liegen, den meisten Tiefschlaf haben. Und das ist ganz egal, ob das vor oder nach Mitternacht ist. Ein zweiter Punkt ist, dass wir definitiv 7 oder 8 Stunden brauchen, um fit zu sein. Schlaf ist in der Gesellschaft verteilt wie Körpergröße. Es gibt Menschen, die haben XS, ja, die brauchen wirklich ihr ganzes Leben lang nur 4 Stunden Schlaf. Das sind wenige, aber die gibt es. Und es gibt tatsächlich Menschen, die brauchen ihr Leben lang 9 Stunden Schlaf. Und wenn ich jetzt probiere, den 4-Stunden-Schläfer in so einen 7-Stunden-T-Shirt zu quetschen, dann liegt der ja 3 Stunden wach. Also probier doch mal, jetzt die nächsten Nächte 2 Stunden länger im Bett liegen zu bleiben. Und wenn du das über 2 Wochen machst, dann hast du dir eigentlich so eine kleine Schlafstörung antrainiert. Dann merkst du, dass es unangenehm ist, im Bett zu liegen, weil du, wenn wir ausgeschlafen sind, liegen wir wach im Bett. Und wach im Bett liegen wird von den allermeisten Menschen nicht als angenehm empfunden. Und das Gleiche ist eben halt für den 9-Stunden-Schläfer. Wenn ich dem sage, hey, du sollst jetzt für immer nur 7 Stunden schlafen, dann kriegt er jeden Tag 2 Stunden zu wenig. Und das würde ich nicht empfehlen. Wie findet man jetzt heraus, was man als Schlaf braucht? Da empfehle ich immer 2 Wochen Urlaub. In der ersten Woche einfach mal komplett ausschlafen und in der zweiten Woche jeglichen Schlaf, den man hat, also auch Mittagsschlaf und Nachtschlaf, zusammenrechnen und einen Durchschnittswert über die Tage rechnen. Und das ist eigentlich das, was wir täglich kriegen sollten. Ich sage immer so, -1 Stunde, dann sind wir definitiv noch im gesunden Bereich. Aber besser ist natürlich, wenn wir jeden Tag das kriegen, was wir brauchen. Das ist auch etwas, was ich mache, weil wir, wenn wir ausgeschlafen sind, dann ist es nicht nur, dass wir konzentrierter sind und leistungsfähiger, sondern und die besseren Entscheidungen treffen, das kann man auch guten Studien zeigen, sondern wir sehen auch, dass wir einfach glücklicher sind. Also was bringt es mir, von meinem Schlaf 2 Stunden runter zu kürzen und statt 16 Stunden Wachheit jetzt 18 Stunden Wachheit zu haben, wenn dann die 18 Stunden komplett scheiße sind. Also das ist Sparen am falschen Ende. Also lieber schlafe ich doch 1 Stunde länger und dafür kann ich die 16 Stunden Wachheit voll mit Elan und glücklich sein und mit einer guten Gesundheit nutzen. Also wirklich, wer auf seinen Schlaf achtet, der hat mehr vom Leben. Schlaf nimmt dem Wachsein nichts weg, es macht das Wachsein erst möglich.
Ja, und wenn man jetzt so im Schnitt 8 Stunden schläft, dann ist es ja auch 1/3 des Lebens im Endeffekt. Und ja, das ist
definitiv, vor allem wir vergessen, dass ja Kinder auch noch mehr schlafen und daher kommen wir wirklich meistens auf 1/3 des Lebens vom Schlaf her. Ja, genau.
Finde ich schon wieder krass, das hat es wieder mein Weltbild so ein bisschen verändert. Also in einem Buch habe ich gelesen, dass nicht, also die Schlafdauer wichtig ist, sondern die Tiefschlafphase. Und ich finde es aber krass, dass manche Menschen auch nur 4 Stunden Schlaf brauchen. Also ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Wenn es so ein wichtiges Thema ist, warum wird es dann nicht deiner Meinung nach so in der Schule gelehrt? Weil, wie du sagst, es macht glücklicher, man kann so viel damit machen. Es ist so wichtig, Dinge zu wissen und es gibt so viel Irrtümer über Schlaf. Warum wird es nicht mehr thematisiert oder auch in der Schule gelehrt?
Ja, schön wäre es ja auch, wenn es zumindest im Medizinstudium gelehrt wird. Wir müssen wirklich sehen, dass 1/4 der Bevölkerung ein Schlafproblem haben. Das kann sein, eine Durchschlafstörung, Schnarchen, Restless-Leg-Syndrom, REM-Schlafverhaltensstörungen, Albträume. Also wir haben hier wirklich einen großen Blumenstrauß an Schlafproblemen und 1/4 der Bevölkerung leidet dran und die Ärzte sind nicht ausgebildet. Also es gibt das Fach Schlafmedizin im Medizinstudium nicht. Und das ist schon ein riesiges Problem. Klar muss es in der Schule gelehrt werden, genauso wie Ernährung und Bewegung. Da lernen wir schon ein bisschen mehr, aber es gibt 3 große Säulen für die Gesundheit. Und die tragen etwa in gleichen Maßen zur Lebenserwartung bei. Und das ist eben halt einmal Bewegung. Da sehen wir, dass es wirklich lebensverlängernd ist, wenn wir jeden Tag 30 Minuten schon uns bewegen. Das muss gar nichts Großes sein. Also der Unterschied nachher zwischen dem, ich gehe mal 30 Minuten spazieren jeden Tag und dem Extremsportler, der ist nachher gar nicht so groß. Das Größte erreichen wir wirklich mit diesem minimalen Einsatz von 30 Minuten Fahrradfahren, irgendwie bewegen. Mhm. Bei Ernährung ist es ähnlich. Hier müssen wir wirklich auf die Blockbuster verzichten, also vor allem tierisches Fett und viel zu viele Kohlenhydrate und einfach Gemüse, Hülsenfrüchte massiv hochfahren und ob man jetzt komplett vegan oder vegetarisch lebt, das ist jetzt auch nicht das Entscheidende, aber einfach schon mal die großen Dinger, also Zucker, tierische Fette und tierisches Protein in Massen vermeiden. Und beim Schlaf ist es ganz ähnlich. Hier müssen wir einfach schauen, dass wir nach Möglichkeit keine Schichtarbeit leisten. Also Schichtarbeiten ist etwa so ungesund wie täglich 10 Zigaretten zu rauchen. Also man wird früher sterben, wenn man Schichtarbeiter ist. Ja. Und ich finde es interessant, dass in Deutschland es keine Sicherheitseinweisung für Schichtarbeiter gibt, obwohl das eben halt ein, ja, es ist lebensgefährlich. Und wir müssen, da braucht es noch ein bisschen, dass wir eben halt auf unseren Schlaf achten, dass wir es geregelt tun, dass wir wissen, dass das in der Woche am Schlaf zu sparen am Wochenende nicht aufholbar ist. Das ist so, wie wenn ich die ganze Woche über Fastfood esse und dann am Wochenende das super gesunde Veggie-Menü auffahre. Das rettet meinen Körper nicht. Es ist besser, durchschnittlich eine ausgewogene Kost zu essen. Und genauso ist es mit dem Schlaf. Also durchschnittlich gut auf seinen Schlaf zu achten, ist das Beste, was man für sein Leben tun kann.
Bewegung, Schlaf, Ernährung, die drei Säulen. Ja. Und eigentlich ist es auch gar nicht so kompliziert. So, also das, was du jetzt genannt hast, das sind die Basics, das ist wichtig und das sollte man einfach viel mehr in die Gesellschaft tragen. Was ich auch interessant fand, als du gesagt hast, mit dem, dass Nachtschichten lebensgefährlich ist. Oder was macht denn der Schlafmangel mit uns? Oder warum genau ist es lebensgefährlich?
Hier geht erstmal unser zirkadianer Rhythmus kaputt, wenn wir Nachtschichten machen. Unser Körper ist darauf ausgelegt, dass nachts Ruhe herrscht. Und das braucht er in vielen Bereichen. Zum einen wird nachts unser Zuckerstoffwechsel reguliert. Also wenn wir die Nacht durcharbeiten, dann werden wir am nächsten Morgen ein bisschen zum Diabetiker. Unser Körper muss mehr Insulin ausschütten, um den Zucker aus dem Blut aufzunehmen. Und so verwundert es nicht, dass das Diabetesrisiko von Schichtarbeitern deutlich erhöht ist. Das Zweite ist, nachts kommt es zu einem Dipping, zu einem Abfallen des Blutdruckes. Und dieses Dipping ist ganz wichtig für die Regeneration unserer Blutgefäße. Und wenn wir das nicht haben, dann kann es eben halt zu so einer Arteriosklerose kommen, ja? Eine Versteifung der Gefäße. Und da sind dann weitere Folgen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Und Schichtarbeiter haben relativ früh dann schon tagsüber mit Schwindelattacken zu kämpfen. Weil wenn unser Blutdruck abfällt, dann versackt unser Blut in den Beinen und dann wird uns schwarz vor den Augen. Ernährung ist ein großer Punkt. Der Körper ist darauf ausgelegt, dass er nachts verdauen kann. Der ist nicht darauf ausgelegt, nachts über Nahrung aufzunehmen. Ich kann jedem, wenn er abnehmen möchte, empfehlen, Intervallfasten zu machen. Das ist die einfachste und gesündeste Form des Abnehmens. Das heißt, wir essen nur während 10 Stunden tagsüber. Ja, also von zum Beispiel nur in der Zeit zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr abends. Besser ist noch, wenn man das in 8 Stunden eingrenzt. Und Schichtarbeiter machen, also weil tagsüber unser Körper auf Nahrungsaufnehmen programmiert ist. Wenn wir jetzt aber Schichtarbeiter sind und nachts essen, dann kommt da der Körper nicht mit gut klar. Und das ist auch einer der Gründe, warum Schichtarbeiter relativ früh dann über Sodbrennen klagen, Magengeschwüre bis hin zu Darmkrebs das Risiko erhöhen. Also wir sehen wirklich, dass der Körper von allen Teilen angegriffen wird, also die Gesundheit des Körpers von allen Teilen angegriffen wird, wenn wir die Nacht zum Tag machen und das dauerhaft machen.
Die Nacht zum Tag machen, das erinnert mich an gute Partys. Wie sieht es denn dabei aus? Also wenn man jetzt Alkohol oder andere Drogen konsumiert, bleiben wir mal bei Alkohol.
Finde ich wichtig zu erwähnen, feiern ist immer gut. Also wir sollten nicht, um den Schlaf zu schützen, eine gute Feier auslassen. Das ist ja nicht der Normalzustand. Also außer man ist DJ vom Beruf, aber dann wird man wahrscheinlich einen Chronotyp haben, wo man von vornherein schon eher zum Nachtarbeiten neigt. Also wenn ich generell jemand bin, der erst morgens um 4 Uhr, 5 Uhr müde wird, dann bin ich der geborene DJ. Dann brauche ich auch gar nicht, und solche Menschen werden auch quasi eher diesen Beruf ergreifen. Also wir wissen, dass die Berufswahl vom genetischen Chronotypen von Eule, Lerche abhängt. Also wir werden ein bisschen zu unserem Beruf auch geboren. Alkohol ist so eine Sache. Da wissen wir alle, dass Alkohol nicht gesund ist. Also vor allem, wenn das eben halt über das Maß von einem Glas Wein oder einem alkoholischen Getränk am Abend herausgeht. Und jeder, der mit so einem Whoop-Armband oder so einem Fitness-Tracker seine Herzratenvariabilität trackt, der kann sehen, dass das seinen Recovery-Score runtertreibt. Es gibt keine Spitzensportler, die jeden Abend Alkohol trinken. Ein anderes Problem beim Alkohol ist, dass Alkohol uns zwar besser einschlafen lässt, uns aber in der zweiten Nachthälfte häufiger aufwachen lässt, weil es wahrscheinlich ein bisschen die Körpertemperaturregulation aus dem Gleichgewicht bringt. Und es Alkohol hemmt und hemmt jegliche Gehirnaktivität. Es wirkt eigentlich auf die gleichen Nervenverbindungen, also die gleichen Neurotransmitter-Rezeptoren wie Schlafmittel. Und nachts ist unser Gehirn mitnichten gehemmt, sondern Schlaf ist ein ganz aktiver Vorgang, in dem Dinge von A nach B gespielt werden in unserem Gehirn. Und ich hemme mit Alkohol diese Prozesse. Also das ist definitiv, also ja, nicht positiv. Und ein anderes Problem ist halt auch, wenn wir zum Beispiel Alkohol als Einschlafmittel nehmen, da neigen viele Menschen zu, weil wir merken ja, wir werden lockerer, wir werden entspannter, die Welt ist ein bisschen in Watte gepackt. Dann gewöhnen wir uns daran, dass wir Alkohol irgendwann brauchen zum Einschlafen. Und das kann dazu führen, dass wir eine Alkoholabhängigkeit entwickeln, mit all den gesundheitlichen Konsequenzen.
Die Menge macht's. Also wenn man jetzt einmal feiern geht, dann natürlich.
Wir müssen uns wirklich auch Sorgen machen, wenn Alkohol abends zur Gewohnheit wird. Und also man sagt ja immer so, Pi mal Daumen, das ist ein guter Richtwert, dass man mindestens 2 Tage in der Woche gar keinen Alkohol trinkt. Also wenn Alkohol eben ab und zu mal 3 Tage in der Woche also getrunken wird und nicht eben halt jeden Tag, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung, wenn es dann auch noch in Maßen ist und nicht in einem Komasaufen endet.
Ja, okay.
Filmriss heißt immer, da gehen Gehirnzellen kaputt, ne? Und die kommen nicht wieder. Also in unserem Gehirn, da wachsen keine Zellen nach. Also ja. Und so ein Gehirn von einem Alkoholiker, so ein Korsakoff-Syndrom-Gehirn, das sieht aus wie ein Schwamm. Also da ist die Lücken, da waren mal Zellen, die sind dann nicht mehr da. Also wir können uns mit dem Alkohol schon Gehirnzellen wegsaufen.
Also nur saufen, wenn man schlau genug ist und viele Gehirnzellen hat.
Trinken in Maßen und nicht jeden Tag, ja.
Ja, okay. Du hast ja gerade gemeint, dass das zu einer Abhängigkeit dann führen kann. Es gibt doch so Nahrungsergänzungsmittel, Baldrian-Tropfen und so weiter. Wie stehst du dazu? Weil ich denke mir, wenn ich das jetzt immer nehmen würde, dann würde ich ja da auch eine Abhängigkeit dazu entwickeln und könnte ohne das gar nicht mehr einschlafen, oder?
Das körperliche Abhängigkeitspotenzial von Baldrian, Melisse, Lavendel, Hopfen und Co. ist relativ gering. Also ich kann einige von denen zeigen ein bisschen Wirkung. Also es ist definitiv nichts Gefährliches und jeder, der Lust hat, darf sich abends gerne als Schlafroutine eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen, so einen Einschlaftee aus dem Drogeriemarkt machen oder aus einer Apotheke. Da gibt es mitunter ganz leckere Mischungen und ich selber habe das Gefühl, dass mich manchmal so ein Tee runterbringt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das täglich konsumiere. Brauchen wir das? Nö. Also der Schlaf braucht vor allem 3 Zutaten, ausreichend Schlafdruck, das heißt, wir waren lang genug wach, also wer am Nachmittag 2 Stunden gepennt hat und dann probiert, um 21 Uhr ins Bett zu gehen, ja, das klappt nicht, da sind wir nicht müde genug. So, Schlafdruck brauchen wir, dann brauchen wir die richtige Tageszeit. Ja, also tagsüber schlafen wir nicht so gut. Ein weiteres Problem von Schichtarbeitern, ja, tagsüber schlafen, da ist der Körper nicht drauf eingestellt. Also wenn wir eben halt abends und zur gewohnten Tageszeit ins Bett gehen, das ist sehr wichtig, Gewohnheit. Und das dritte ist eben halt Geborgenheit, lockerlassen, Entspannung. Und dafür brauchen wir auch eigentlich keinen Tee, sondern von mir aus kann man da auch auf YouTube sich eine progressive Muskelentspannung, eine Atemmeditation, ein autogenes Training anmachen. Das bringt mich mehr oder vielleicht sogar besser runter als jegliche Ernährungszusätze. Und diese Methoden sind komplett kostenlos. Ja. Sie sind komplett ungefährlich für den Körper. Da gibt es keine Abhängigkeit. Daher diese Zusätze kann man nehmen. Sie suggerieren uns, dass Schlaf etwas ist, wofür wir irgendwas brauchen. Aber Schlafen ist so natürlich wie Atmen und Trinken. Also fürs Atmen brauche ich auch keine Pille, die mich atmen lässt. Und sich wirklich auf diese 3 Key-Faktoren, die ich genannt habe, die sind zentral. Und wenn ich die gut im Auge habe, dann wird mein Schlaf deutlich besser.
Okay, finde ich ein sehr cooler Ansatz, dass du immer davon sprichst, dass es eben sehr natürlich ist und ist halt auch wieder im Endeffekt Geldmacherei, dass uns so ein Tee verkauft wird, wahrscheinlich, ja.
Ja, oder irgendwelche Melatonin-Shots. Also das ist wirklich etwas, zu Melatonin nochmal. Melatonin ist kein Schlafhormon, Ausrufezeichen.
Okay.
Es ist ein Uhrenhormon. Es ist eine, es ist synthetische Dunkelheit. Melatonin sagt unserem Körper, draußen ist gerade Nacht, aber es sagt unserem Körper nicht, jetzt musst du schlafen. Sonst würden wir ja, wenn draußen Dunkelheit wäre, immer alle direkt einschlafen. Aber wir Menschen können, wenn die emotionale Stimmung gut ist, Stichwort Party, können wir durchaus die Nacht durchmachen. Da ist trotzdem dein Melatonin die ganze Zeit hoch. Auch durch die Lichter wird dein Melatonin in der Zeit hoch sein. Und wenn wir, ganz schlimm wird es, wenn wir anfangen, Schichtarbeiter machen das manchmal, Melatonin-Shots oder Pillen morgens zu nehmen, da induzieren wir einen chemischen Jetlag für unseren Körper. Und das ist komplett kontrainduziert. Also viel besser ist es, wenn man Melatonin nimmt, dann abends muss das ziemlich genau jeden Tag zur gleichen Zeit sein. Etwa eine Stunde vorm Einschlafen und also immer die Zeit muss gleich sein. Sonst, wie gesagt, sonst machen wir jeden Tag einen Jetlag von 1 bis 2 Stunden, wenn wir es mal um 10 Uhr nehmen und mal um 12 Uhr nachts. Aber das ist bei jungen Menschen überhaupt nicht notwendig, weil unser Körper komplett ausreichend Melatonin produziert. Erst im Alter von 60 Jahren geht die Melatoninproduktion ein bisschen runter. Und da kann es sinnvoll sein, gegebenenfalls abends, wenn man da eine Störung hat, Melatonin zu supplementieren. Aber sonst braucht das kein gesunder Mensch bis zum Alter von 50, 60 Jahren braucht Melatonin. Also Melatonin wird das Schlafproblem nicht lösen.
Okay, Fazit, Melatonin und Wodka-Shots sind beide nicht gut. Ja, also das ist jetzt kein Schlafhormon. Was für chemische Prozesse, also jetzt einfach erklärt für mich, laufen dann nachts im Körper ab? Also welche Hormone werden da ausgeschüttet und welche Regenerationsprozesse? Also nur so ganz, ganz easy erklärt.
Also stofflich ist es A, nicht ausreichend erforscht.
Okay.
Also auch auf der Hormonseite. Man kann eigentlich sagen, dass im Tagesverlauf alle Hormone, die es gibt im Körper, einem tageszeitlichen Rhythmus unterworfen sind. Mhm. Jedes Organ hat eine eigene Uhr, also jede Körperzelle. Wir haben 30 Billionen Körperzellen und jede Körperzelle hat seine eigene molekulare Uhr. Dafür gab es jetzt auch vor 2 Jahren quasi für die Entdeckung der Zelluhren gab es den Nobelpreis. 30% aller Zellprodukte, also was Zellen machen, ist zeitgesteuert. Also darum, ich müsste jetzt über den ganzen Körper sprechen. Und auch beim Einschlafen, wenn man sagt, okay, welche Neurotransmitter gehen dann da jetzt hoch und runter? Das kann man gar nicht so einfach sagen, weil das ein Cocktail ist an Neurotransmittern. Und das ist auch das Problem mit Schlafmitteln. Da geben wir immer einen Stoff hinzu. Und dieser eine Stoff geht auf einen bestimmten Neurotransmitter meistens. Also wenn wir zum Beispiel ein klassisches Schlafmittel geben, Benzodiazepine, dann sind das geht das auf die GABA-Ergen-Synapsen. So, wir haben hier aber mindestens 5 oder 6 Neurotransmitter, die auch lokal an verschiedenen Orten im Gehirn hoch oder runter reguliert werden. Und daher bräuchten wir, wenn wir das optimale Schlafmittel chemisch kreieren wollen würden, einen Cocktail aus 6 nur lokal wirkenden Medikamenten. Das kriegen wir eben halt nicht hin. Daher, Schlafmittel gibt es eigentlich nicht. Es gibt, wir können sedieren, aber wir können keinen echten chemischen Schlaf, natürlichen Schlaf erzeugen. Wenn du mich jetzt fragst, was im Körper nachts vor sich geht, ja, das sind eben halt die 5 Prozesse, die ich vielleicht auch anfangs schon genannt habe. Also einmal werden unsere Nervenzellen zurückgestutzt, sodass wir tagsüber wieder neue Verbindungen knüpfen können. Dann werden Gedächtnisinhalte nachbereitet. Also der Hippocampus ist ein Zwischenspeicher, wie so ein Post-it-Note. Da mache ich mir tagsüber Notizen zu den einzelnen Dingen, die ich so erlebt habe. Abgespeichert werden Erlebnisse im Cortex, in der Großhirnrinde, die oben drüber liegt. Dieser Post-it-Zettelspeicher, der Hippocampus, der wird nachts im Tiefschlaf aktiv und triggert nochmal die gleichen Nervenzellen, die tagsüber bei den Erlebnissen aktiv waren. Also wir haben es kommt zu einem Replay, zu einem Wiederabspielen der Erinnerungen, die wir tagsüber hatten. Und das führt dazu, dass die neu miteinander verknüpft werden und wir tatsächlich morgens mit einem anderen Gehirn aufwachen, als wir eingeschlafen sind. Also wir kommen auch auf neue Erkenntnisse. Eine Nacht über etwas zu schlafen ist sehr clever. Wir wachen wirklich morgens schlauer auf, weil wir das, was wir neu gelernt haben, verknüpfen mit Gedächtnisinhalten der Vergangenheit. Und dann kommt dann irgendwann so ein Aha-Effekt. Ah, das ist ja immer so. Ich habe jetzt gemerkt, dass immer, wenn ich das mache, dass das passiert. Ah, klasse. Und das ist ja echtes Wissen. So, und dann wird im Schlaf unser Gehirn durchgespült. Die Zellzwischenräume im Gehirn vergrößern sich um 60%. Und da werden Proteinreste rausgespült. Und solche Proteinreste sind mitunter Grundlage von Krankheiten, also wie Alzheimer und Parkinson. Und wenn wir diesen Krankheiten vorbeugen wollen, ist guter, gesunder, ausreichender Schlaf eine ganz wichtige Grundlage. Dann haben wir eben halt noch das Immunsystem. Da treffen sich nachts die Immunzellen zum Nachbesprechen, was tagsüber gesehen worden ist. Und wir wissen, dass wenn wir nach einer Impfung gut schlafen, unser Immunschutz, also unser Schutz vor einer Ansteckung, länger anhält. Ja, das hat man damals mit Hepatitis-Impfungen getestet. Und ich denke auch, dass das bei Corona-Impfungen, also ich kann jedem nur empfehlen, nach der Corona-Impfung ausreichend zu schlafen. Da haben wir einen besseren und wahrscheinlich sogar auch schneller wirkenden Impfschutz, weil das Immunsystem wirklich auf den Schlaf angewiesen ist. Und als letzter Punkt eben halt, nachts wird unsere Zucker- und Fettsäurestoffwechsel reguliert. Und wenn wir abnehmen wollen oder ein Idealgewicht erreichen wollen, dann sollten wir auf guten Schlaf achten. Da ist eine ganz interessante Studie gelaufen. Da hat man Studienteilnehmer in so einem Abnehmenprogramm und es gab welche, die haben wenig geschlafen in der Zeit und es gibt andere, die haben ausreichend geschlafen. Und man hat gesehen, dass die gut geschlafen haben, in der Zeit doppelt so viel Körperfett verloren haben. Also beide haben gleich viel Gewicht verloren, aber die anderen haben mehr Wasser verloren und die anderen haben doppelt so viel Körperfett verloren. Also Schlaf ist ganz wichtig für die Regulation, für die Balance der Körperfette, für Cholesterin, aber auch für Zucker, Insulin.
Okay. Machst du auch selber so Studien eigentlich?
Ja, ich bin aktuell beschäftigt hier am Inselspital in Bern. Und dort beschäftige ich mich mit dem Schlaf von Patienten im Krankenhaus. Es ist doch verwunderlich, dass dort, wo wir den Schlaf am meisten brauchen, weil wir krank sind und unser Immunsystem meistens auch zu kämpfen hat, dass wir dort den schlechtesten Schlaf unseres ganzen Lebens bekommen. Und bisher gibt es kaum Studien, wo man mal gezeigt hat, oder es wurde einfach noch nicht gezeigt, dass wenn man Patienten mal den optimalen Schlaf ermöglicht, das kann man durch Lärmschutzmaßnahmen, durch angenehmes Licht machen, dass man dann zeigen kann, dass die schneller gesund werden. Aus Mausmodellen können wir das ganz klar zeigen. Also Mäuse, die einen Schlaganfall bekommen, induziert bekommen und danach nicht schlafen dürfen, die haben 30 Tage später eine doppelt so große betroffene Gehirnregion vom Schlaganfall und erreichen nur die Hälfte, wenn nicht sogar weniger, an den motorischen Fähigkeiten wieder. Also wenn wir Menschen, also Schlaganfallpatienten, nach dem Schlaganfall wachhalten, weil wir, das tun wir wirklich im Krankenhaus, das kann man gar nicht glauben, alle 2 Stunden sie wecken, um zu schauen, ob sie den Arm heben können, dann schädigen wir möglicherweise den Heilungserfolg. Und das möchte ich zeigen, weil bisher interessiert sich auf Station keiner für den Schlaf. Alle Patienten sagen, oh, ich kann nicht schlafen. Die Pfleger sagen, oh, die Patienten können bei uns nicht schlafen, aber keiner kümmert's. Die Ärzte sagen, ja, ich will morgens um 6 hier, dass Blut abgenommen wird. Ja, wenn du ein krankes Kind zu Hause hast, wächst du das dann um 6 Uhr morgens auf, wenn es gerade sich ausschläft? Ja, das ist doch Käse.
Ja.
Also das Krankenhaus ist für den Menschen, für den Patienten da und nicht für den Arzt. Und aktuell sind die Krankenhausabläufe arztzentriert und nicht patientenzentriert. Und da will ich halt mit Studienerkenntnissen dazu beitragen.
Der Spruch, das Krankenhaus macht noch kränker.
Das Krankenhaus ist ein Krankenhaus. Ich kann jedem empfehlen, geht so schnell ihr es irgendwie verlassen könnt, geht wieder aus dem Krankenhaus raus. Also das Krankenhaus ist die größte Keimschleuder. Also haltet Abstand von weißen Kitteln. Die Kittel sollten sowieso verboten werden. Kittel haben keinen Zweck und Sinn. Kittel sind lebensgefährlich für Patienten und Es ist, weil sie nicht jeden Tag gewechselt werden. Also jedes T-Shirt wird jeden Tag gewechselt, aber Kittel werden abends oft an den Türhaken gehangen und die nächsten 3 Tage von Patient zu Patient übers Gesicht geschleift und haben irgendwie auch noch so ein langes Ärmel, der überall mal drüber wischt. Mhm. Also, und das hat nur mit Statussymbol zu tun und es ist schlimm, dass es das überhaupt gibt.
Es hört sich alles so einfach an und wäre wahrscheinlich auch einfach.
Ja, es ist verrückt. Das mit den Kitteln hat eine Privatklinik in Deutschland probiert, eine Klinikgruppe. Und dann haben sich die Chefärzte, also die haben verschrieben, dass die Ärzte nur noch diese Leibchen bekommen, also so T-Shirts im Prinzip in weiß. Und dann haben sich die Chefärzte und Oberärzte mokiert, ja, dann würden sie ja nicht mehr von den Patienten als Ärzte erkannt. Von mir aus sollen die da ein dickes Schild auf den, tätowiert bekommen, vorne aufs T-Shirt, Arzt, ich bin wichtig. Aber es ist wirklich, in Deutschland sterben mehrere tausend Menschen jährlich darum, dass Ärzte Kittel tragen. Genauso sterben wahrscheinlich auch mehrere tausend Menschen jährlich, weil sie nicht überleben, weil sie nicht genügend Schlaf bekommen im Krankenhaus. Das sind einfache Maßnahmen, genauso einfach wie Hände waschen, und das wird nicht respektiert. In der Mensa in Tübingen, wo ich vorher geforscht habe, hing ein dickes Schild am Eingang der Mensa: Hier bitte keine Kittel tragen und keine Stethoskope. Und ich habe immer 10% der Ärzte gesehen, die da mit Kittel reingelaufen sind. Ich denke, das konnte man nicht übersehen. Es ist, Entschuldigung, ich komme ein bisschen ab, aber das Kittelthema ist etwas, was mich wirklich rasend wütend macht, weil hier Menschen auf Kosten anderer Menschen leben, ihren Status erhalten. Das kann ich nicht ertragen.
Ja, verstehe ich absolut. Okay, das war's mit Teil 1. Ich hoffe, du fandest es so spannend wie ich. Und nächste Woche kommt dann Teil 2 raus, wo wir über das Thema Träume sprechen und unter anderem auch über das luzide Träumen, also dass man sich während dem Träumen bewusst ist, dass man gerade träumt, finde ich auch krass. Wenn du sonst noch Anregungen für unseren Podcast hast, dann schreib uns auf Insta unter paradise-insight- und bis dahin eine gute Zeit. Ciao.